Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wie schaffen wir es, weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre zu jagen? Bis 2030 soll der deutsche CO2-Ausstoß um 55% gegenüber 1990 zurückgehen. Und bislang sind es nicht mal 30%. Ursula Weidenfeld, haben Sie das Rezept?
Nee, das hat keiner. Also was relativ klar ist, ist eben, und das ist ja schon beschritten, die Frage des Kohleausstiegs, also dass man einen fossilen Energieträger aus dem Energiemix ausmustert. Und das andere, das ist das, was wir seit gestern diskutieren, seitdem der Sachverständigenrat sein Gutachten vorgelegt hat zur Frage, welchen Preis soll eigentlich CO2, also Kohlendioxid, das Klimagas haben und bekommen, das die für die Erderwärmung die meiste Verantwortung trägt.
Wie hoch, darüber reden wir gleich, aber erstmal, das überhaupt, dieser Sachverständigenrat sagt ja, die CO2-Besteuerung, das sei der schnellste Weg zu den Klimazielen 2030 und darauf haben wir uns ja verpflichtet.
Naja, wir haben eben vor allem bisher relativ viele Fehler gemacht und das sieht man eben und das steht in dem Gutachten auch sehr, sehr deutlich und sehr klar. Deutschland hat die höchsten Energiepreise fast weltweit und auf der anderen Seite machen wir eben, wie Sie eben gesagt haben, keine Fortschritte bei der CO2-Einsparung. Das heißt, das, was wir wollen, bezahlen wir zu einem unglaublich hohen Preis und wir kommen aber nicht weiter. Wir haben ein Energienetz, was nicht mehr sicher ist, also was sehr, sehr volatil ist. Gerade in den letzten Wochen waren die Eingriffe ins Stromnetz eklatant und wir wissen, dass eben der Preis zu hoch ist. Also wir haben alle drei Ziele, die wir hatten, nicht erreicht. Deshalb muss es wohl einen neuen Weg geben und deshalb ist es wahrscheinlich auch klug, darüber nachzudenken, ob man statt die Energieerzeugung so stark und so kleinteilig zu beeinflussen, wie man das heute tut, auf den Output guckt, also auf das Klimagas guckt und sich fragt, wie können wir eigentlich die Sektoren, die heute nicht der CO2-Bepreisung unterliegen, also vor allem Wohnungswirtschaft und Verkehr, wie kann man die dazu bringen, auch Einsparungen zu machen? Und da scheint eben der CO2-Preis, also an die Frage, sagt man, eine Tonne CO2 kostet 37, 40, 50 Euro, ob der CO2-Preis eben als Steuerungsinstrument vielleicht viel geeigneter ist als alles das, was wir bisher haben.
Da müssen wir jetzt über das Geld reden. Zwischen 25 und 50 Euro pro Tonne CO2, da kann man sich nicht richtig was drunter vorstellen. Und es ist ja zu vermuten, das wird dann auch an die Verbraucher weitergereicht. Konkret heißt das dann doch aber wieder, die Benzin- und die Dieselpreise steigen, Heizöl- und Heizkosten erhöhen sich. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel ungefähr?
Genau, also in diesem Gutachten steht eben schon drin, was eigentlich passieren wird. Also eine 80 Quadratmeter Wohnung, so sagen die Gutachter, wird im Jahr 2030 mit 230 Euro mehr zu den Energiekosten beitragen müssen als bisher.
Das pro Jahr.
Pro Jahr, klar. Ja. Das Benzin würde zunächst mal um 14 Cent teurer pro Liter und im Jahr 2030 um 37 Cent. Also wir reden schon über deutliche Belastungen, spürbare Belastungen. Die Gutachter sagen, die müssen auch spürbar sein, damit man den Impuls bekommt, weniger zu fahren, sparsamer zu fahren, weniger zu heizen, das Gebäude vielleicht zu dämmen, also damit man die Impulse hat, die man braucht, um CO2 einzusparen, die man eben bis heute nicht hat.
Nun ist ja schon zu erwarten und die Diskussion läuft teilweise, ist das gerecht? Wie kriegen wir da so eine Art Verteilungsgerechtigkeit hin? Denn viele Leute können sich ja gar nicht aussuchen, dass sie die Umwelt mit CO2 belasten.
Ja, also einmal diskutiert man natürlich über Härtefälle, also Pendler, die sehr, sehr weite Wege haben, sollen eben nicht so herangezogen werden. Aber auf der anderen Seite weiß man aber ja, dass Menschen, die wenig Geld verdienen, kleinere Autos fahren, in kleineren Wohnungen wohnen und deshalb auch weniger beitragen müssen zu diesem CO2-Preis. Und es gibt eben eigentlich eine ganz elegante Lösung am Ende. Man sagt nämlich, wenn man diese CO2-Steuer aufkommensneutral gestaltet. Also der Staat nimmt das Geld nicht ein und gibt es wieder für staatliche Ziele aus, sondern er nimmt es ein und erstattet es am Jahresende zurück. Dann würde halt jeder, der weniger verbraucht, als er verbrauchen dürfte, einen Nettogewinn haben daraus. Und diejenigen, die in großen Wohnungen wohnen, die viel und dicke Autos fahren, die müssten halt eben drauf zahlen. Also das wäre tatsächlich dann eine Verteilungswirkung, die die einkommensschwachen Haushalte schonen würde und die einkommensstarken Haushalte entsprechend ihrer Umweltbelastung stärker belasten würde.
Ein Nullsummenspiel für den Staat, das beteuern die Politiker. Glauben wir denen? Geben die wirklich alles zurück?
Das ist eine tatsächlich große und wichtige Frage, die man stellen muss, für die es keine Antwort gibt, weil es ja wirklich ein Pionierfall. Sowas haben wir bisher noch nicht gehabt. Wir haben aber natürlich auf der anderen Seite jetzt ein Energiewende-Szenario, für das wir wahnsinnig viel Geld ausgeben, 550 Milliarden bis zum Jahr 2050. Das ist eine halbe Billion Euro, wo man wahrscheinlich dann auf eine ganze Menge verzichten könnte. Nicht, wenn man eben sagt, wir gucken uns nur noch das Klimagas an und sagen nicht mehr, so und so viel Windräder müssen da und da stehen, so und so viel Photovoltaik brauchen wir, so und so viel Wärmedämmung unterstützt der Staat hier und da. Also wenn man auf viele dieser Einzelmaßnahmen verzichten würde, hätte der Staat schon auch wieder Spielraum, um andere Dinge zu tun, die er tun will oder die er tun muss, um die Energiewende dann tatsächlich mal erfolgreich zu machen.
Nun sind wir Deutsche und haben es gerne gründlich, und auch der Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen, haben ja noch ein anderes Modell erwähnt, was bloß nicht so kurzfristig wirkt, nämlich der Emissionshandel. Ist das schon sinnvoll, langfristig darauf zu setzen, damit auf eine europäische und im Prinzip globale Lösung?
Ja, absolut. Es ist absolut sinnvoll, darauf zu setzen. Es ist das eleganteste und beste Instrument, weil man dann eben tatsächlich auch den tatsächlichen Preis sozusagen minutengenau feststellen kann. Nicht, wenn man am Jahresanfang eine bestimmte Zahl von Zertifikaten ausgibt und dann sagt, wir gucken einfach, wie sich der Preis entwickelt, je nachdem, wer wie viel braucht, muss eben auch entsprechend mehr bezahlen. Das ist ein elegantes, ein marktgerechtes und ein gutes Instrument. Das hat nur einen Nachteil. Es ist halt eben politisch im Moment sehr schwierig. Es gibt noch nicht mal in Europa eine Einigung darüber, dass man die CO2-Zertifikate ausdehnen kann über die Energieerzeugung und die Industrieproduktion hinaus, wo sie heute schon wirken. Und also man kann es in Europa im Moment nicht einig machen. Und wir wissen, dass solche Prozesse wahnsinnig lang sind in der Welt. Multilateralismus ist im Augenblick hat nicht so die Konjunktur, die man sich wünschen würde. Also in der Welt wird es noch länger dauern. Deshalb ist es schon klug zu sagen, wenn wir im Jahr 2030 wenigstens die Ziele erreichen wollen, die wir im Jahr 2020 krachend verfehlen, dann eben ein Instrument zu finden, was zunächst mal national wirkt und was man dann später in einen Emissionshandel überführen könnte, wenn er denn mal funktioniert.